Guten Morgen, ihr Lieben. Gnade sei mit euch. Wir haben den Psalm 66 jetzt gerade schon einmal gehört. Weil er so gut ist und so viel da drin steckt, möchte ich ihn uns vor der Predigt noch einmal lesen. Nach dem alten Luther. Den mag ich immer so gerne. Ich lese ihn uns einfach noch mal vor. Jauchzet Gott, alle Lande. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinen Namen. Kommet her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und unsere Füße nicht gleiten lässt. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen, mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Kommet her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Ständig kommt man als Christ in diese Situation, wo man gefragt wird, glaubst du eigentlich, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass Jesus da war und so weiter und so fort. Es passiert ständig, mal mehrmals die Woche, bei mir zumindest, mal einmal im Monat, es kommt vor. Dazu möchte ich euch mal Folgendes erzählen. Einige wissen es vielleicht, ich bin Gärtner. Ich arbeite bei der Lebenshilfe in Detmold in der Plantage. Ich bekomme also mit, wie das Ganze so funktioniert in der Natur. Tag und Nacht, wie alles zusammengehört und das eine nicht ohne das andere funktioniert. Auf meiner Arbeit gibt es zum Beispiel einen kleinen Schädling. Den nennt man Apfelsägewespe. Und diese Apfelsägewespe hat die blöde Angewohnheit, wenn der Apfel blüht, in diese Blüte hineinzufliegen und ganz unten in den Blütenkelch ein Ei zu legen. Dieses Ei, dann schließt die Blüte sich und das Ei wird zur Raupe und die frisst dann in dem werdenden Apfel einen Gang. Und wenn es den Gang fertig hat, geht sie in den nächsten Apfel und so weiter. Es muss also genau passen, dass diese Fliege weiß, wann sie in diese Blüte fliegen muss. Und das muss ganz genau zusammenpassen. Meine Aufgabe ist es dann als Gärtner, dieses mit einem biologischen Spritzmittel natürlich zu verhindern. Aber es ist ein sehr komplizierter Vorgang, der dort passieren muss, damit diese Fliege überhaupt erstmal leben kann. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie bewandt ihr in Physik seid. Ich nicht so, aber das fand ich jetzt schon sehr interessant. Also Wasser in einem Teich. Wenn Wasser kälter wird, erhöht sich die Dichte. Es sinkt nach unten. Kann man auch zu Hause am Glas Wasser ausprobieren. Das geht wirklich, wenn man dann so ein Thermometer reinhält. je kälter das wird, desto schwerer wird es, bis zu einer Temperatur von plus 4 Grad. Dann wird es wieder leichter und steigt nach oben. Darum frieren unsere Seen und Teiche und auch die Bäche von oben nach unten zu und nicht umgekehrt. Wäre es umgekehrt der Fall, würde es in den Gewässern kein Leben mehr geben. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, das kommt alles von alleine. Das hat sich keiner ausgedacht. Das ist einfach so. Zack. Genauso wie der Urknall. Der kam. Leute, ich kann das nicht glauben. Tut mir leid. So naiv bin ich nicht. Das geht nicht. Ich gehe fest davon aus, dass dieser unser Gott, den wir hier gelobt haben und der so groß ist, dass der diese Welt geschaffen hat, dass der mich geschaffen hat, dass der all dieses hier in seiner Hand hält. Er ist der Schöpfer. Und jetzt können wir uns aber auch die Frage stellen, gut, Gott ist Schöpfer. Er hat das alles gemacht, er hat sich das ganz prima ausgedacht hier, alles funktioniert. Aber ist es denn noch so, dass er alles in der Hand hält? Hat Gott noch alles unter Kontrolle? Schauen wir uns mal um. Die Mächtigen in dieser Welt, einige von denen. Da werden Kriege vom Zaun gebrochen. Die Wirtschaftsbosse entscheiden über Tausende von Arbeitsplätzen und Schicksale von Menschen, indem sie sie einfach arbeitslos machen. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht. In den letzten 2 Jahren ist es bei mir so gekommen, dass ich keine Nachrichten mehr gucke. Ich habe da keine Lust mehr zu. Da kriegt man schlechte Laune. Ja? Und da kommt natürlich auch die Frage auf, hat Gott noch alles im Griff? Oder nicht? Oder ist es ihm egal? Ich finde, unser Text im Psalm 66 ist hier sehr deutlich. Vers 3. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Weiter, Vers 7. Seine Augen schauen auf die Völker, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Liebe Leute, das heißt, Gott sieht all das, was hier passiert. Gott sieht, was die Mächtigen machen. Gott sieht, was ich mache, was ihr macht. Gott ist da. Und wie Gott zum Beispiel mit Mächtigen umgehen kann, da steht ein ganz tolles Beispiel in der Bibel. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel. Aber ein ganz besonders tolles, finde ich, ist von der Richterin Deborah. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich umreiß das mal kurz. Also das Volk Israel hat ja bei der Landnahme, sind die in das Land Kanaan rein. Und Gott hat denen gesagt, das ist heute schwer zu verkaufen. Die macht die alle kalt. Da bleibt mir keiner von über. Das hat das Volk Israel nicht so ganz gemacht. Es gibt also immer noch Leute vom Volk Kanaan, die dort leben. Und das fällt in der Folge dem Volk Israel immer mal wieder vor die Füße. So auch bei der Geschichte von der Deborah. Da geht Gott zu einem Mann, der heißt Barker. Das muss irgendwie ein General gewesen sein, jedenfalls ein Militär. Und Gott sagt zu dem, pass mal auf, Barker, du gehst jetzt zu 2 anderen benachbarten Stämmen und holst dir von denen insgesamt 10.000 Mann und dann ziehst du gegen das Volk Kanaan zu Felde. Der Barker hat ein bisschen Angst, denn wenn man das Volk Kanaan, also was man da so liest, so hatten die ein riesiges Heer und waren ausgestattet mit 900 gepanzerten Wagen. Das können wir uns wahrscheinlich so vorstellen wie heute so ein Kampfpanzer oder so. Die Situation war also erstmal ziemlich aussichtslos, obwohl Gott gesagt hat, Barker, geh hin, ich bin bei dir. Er traute sich nicht. Das wiederum bekommt die Deborah mit und sagt ihm, pass mal auf, Gott hat dir doch gesagt, du sollst gegen Kanaan zu Feld ziehen. Und dann sagt der Barker, pass mal auf, mir gefällt das gar nicht, ich habe da Schiss. Aber wenn du mitkommst, Deborah, dann mache ich das. Gesagt, getan. Deborah kommt mit. Die Kanaaniter bekommen auch mit, dass da sich was tut und reiben sich schon die Hände, wie sie sehen, was für eine lächerliche Truppe da auf sie zukommt. Der Kampf beginnt. Und aus irgendeinem Grund, das wird hier nicht ganz erklärt, erschreckt Kanaan vor der Schärfe Israels, vor dem Schwert Israels. Gott wirkt plötzlich. Es wird nicht genau erklärt. Es ist eigentlich ein bisschen rätselhaft. Die Kanaaniter fliehen. Und ihr Heerführer, Sisera heißt der Mann, erleidet einen ganz grauenhaften Tod. Wir sehen hier, Gott interessiert sich nicht, wie mächtig wir hier auf der Erde sind. Er gibt Macht und er nimmt sie. Ein ganz tolles Beispiel ist auch im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Ich kann das mal aufschlagen. Das ist Jesus vor Pilatus. Die Situation ist damals ja so, also da ist ziemlich was los und der Pilatus ist ziemlich aufgeregt und weiß nicht mehr genau, was er machen soll. Und dann geht er zu Jesus hin und sagt, also der Jesus ist ja vor ihm, da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mehr? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Gott interessiert sich nicht für unsere Macht. Er greift ein und lenkt die Geschicke dieser Welt. Das ist für uns nicht immer ersichtlich, aber es ist so. Und dieser mächtige Gott, der Regierungen stürzt, der tausendjährige Reiche vernichtet hat, dieser Gott ist an meiner Seite. Er gibt mein Schicksal nicht aus der Hand. Er hält es fest. Und er hat den Weg zu sich geebnet. Im Text ist diese Sache mit dem Schilfmeer. Gott hat den Weg zu sich geebnet durch Jesus. Wie ein heißes Messer durch die Butter ist er durch die Sünde gefahren und hat sie von mir genommen. Und das Wichtigste an diesem Gott ist, er hält meine Seele am Leben. So steht es hier in dem Luthertext. Was ist denn ein Leben mit einer toten Seele? Freunde, ein Leben mit einer toten Seele ist ein Leben auf den endgültigen Tod hin. Dann bin ich noch hier, mache meine Sachen und irgendwann bin ich weg, bin ich tot. Aber Gott lässt das nicht zu. Er hält meine Seele am Leben. Er wurde Mensch und hat meine Schuld getragen. Im Johannesevangelium steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir haben gehört, der allmächtige Gott ist an unserer Seite. Aber Judith hat das eindrucksvoll geschildert. Geht's mir immer super? Habe ich nie Angst? Gehe ich immer forsch ran oder mache mir nie Gedanken um irgendwelche Sachen, die passieren? Bin ich nie traurig? Bin ich immer fröhlich? Grinse ich immer? Nein. Ich kenne Leid. Ich leide an den Fehlern meiner Sünde. Die Welt leidet an der Sünde. Und diese Sachen mit Krankheit, Tod, und das sind ja alles Folgen der Sünde. Nicht direkt der Folge der Sünde des Einzelnen, aber die Sünde hat das in die Welt gebracht. Wie ist das mit Menschen? Sind die uns alle wohlgesonnen? Vor allen Dingen, wenn in einem Gespräch gesagt wird oder wir in einem Gespräch sagen, nee, Sonntagmorgen um 10 kann ich nicht, da bin ich im Gottesdienst. Hat jeder von uns schon erlebt, die Reaktionen dann. Das geht dann von Grinsen, über blöde Scherze, ja, bis zu Anfeindungen. Es gibt Missgunst. Gerüchte werden verbreitet, boah, der geht doch in diese komische Gemeinde, was weiß ich, was sie da sonntags machen, ganz komisch. komischer Typ, auf einmal. Man legt uns Steine in den Weg. Man greift uns tätlich an, wie vor ein paar Jahren das Büro, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, es gibt ein Büro von einer Gesellschaft, die sich gegen Abtreibung einsetzt und das wurde in Berlin angezündet. 1000, ihr wisst, was ich meine. Ein Beispiel, ja? Krankheiten. Judith hat Rheuma, ich habe Depressionen. Tja, die sind halt da. Da wird man manchmal gefragt, wie ist denn das, wenn du so einen depressiven Schub hast? Bist du da die ganze Zeit traurig? Nein, man ist da nicht die ganze Zeit traurig. Aber es ist, dass sich über alles ein grauer Schleier legt. Die Freude ist mit dem grauen Schleier bezogen. Alles. Das ist dann da. Aber bei all dem merke ich auch immer wieder, wenn dieser Schleier da ist, dass irgendjemand da ist, nämlich Gott, der über diesem Schleier steht und der, sobald er es will und meint, es ist gut oder mein Gebet erhört hat, diesen Schleier wegnimmt und mir wieder Kraft gibt, der mich aber auch durchführt, der mich hält, der mich stärkt. Und der immer dann wieder kommt, wenn man gerade, Judith hat es gesagt, nicht mehr kann, dann ist er auf einmal wieder da und er kann auch Kraft geben, mit den Gebrechen zu leben, daran zu wachsen. Wir alle kennen Zweifel. Zweifel an meinem Glauben. Zweifel an dem, was ich tue. Glaubenszweifel, finde ich, sind eine Katastrophe, aber jeder von uns hat die. Die kommen durch Dinge, die wir erleben. Die kommen durch Gedanken, die man sich macht. Zweifel können einen irre machen. Zweifel können einen irre machen, weil sie nehmen die Orientierung. Ich weiß nicht mehr, was Sache ist. Und ich habe erfahren, dass es hier hilft, wenn ich mich an Gott wende. Ich muss mir da wirklich Zeit nehmen, ja? Ich muss mir die Zeit nehmen, mich hinzusetzen und manchmal gar nichts denken, Gott einfach mal wirken zu lassen. Ich sage nichts, ich bete auch nicht, ich sitze da und lasse Gott wirken und er tut es, Gott ist da. Gott ist da. Und bei all den Dingen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden, wenn wir sehen, wie andere Menschen leiden, dann führt er uns hindurch. Und wenn Gott uns durch Leid hindurchgeführt hat, dann, und das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht, ist mein Glauben noch ein Stück stärker geworden. Bis zum nächsten Mal. Aber das ist so. In Römer 5 steht da eine ganz schöne Stelle zu. Ich lese uns das auch noch mal kurz vor. Wo steht's? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Oder wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Freunde. So ist das. Und da können wir uns drauf verlassen. Zu jeder Zeit. In der dunkelsten Ecke unseres kleinen, lächerlichen Lebens können wir uns darauf verlassen, Gott ist da. Wir sind nicht alleine. Nie sind wir alleine. Was ist denn meine Konsequenz daraus? Meine Konsequenz ist, wie es hier auch steht, ich will in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, glaube ich. Man darf es jetzt nicht so verstehen. Lieber Gott, weil du mir geholfen hast, gehe ich in dein Haus und danke dir jetzt fleißig. Nein. Weil ich erkannt habe, wie groß, wie mächtig, wie gnädig, gütig Gott ist. Darum möchte ich ihm dienen. Das ist keine Verpflichtung, das ist ein Bedürfnis. Ich möchte mein Leben in seine Hand geben. Das ist eine Lebensübergabe. Dazu gehört auch, dass ich an meinem Glauben manchmal leide, dass ich an Gott leide, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Er möchte mein Leben ganz haben. Ein positives Beispiel ist diese Geschichte der Fischzucht von dem Petrus, also wie dann Petrus Jesus nachgefolgt ist. Das nenne ich mal totale Nachfolge. Also die sind da am Gange, machen ihre Netze fertig und dann kommt Jesus vorbei folgt mir nach. Jo, zack, Sachen hingeschmissen und Jesus hinterhergelaufen. Die haben sogar ihren Vater im Boot sitzen lassen. Der war mit am Netze flicken. Ich möchte mal wissen, wie der geguckt hat. Die stehen auf und gehen. Er sitzt da, Nachfolge. Total. Ein negatives Beispiel, wo Nachfolge nur so teilweise ist und wo ich auch manchmal zu neige, wir alle wahrscheinlich, ist dieser reiche Jüngling, der Jesus fragt, sag mal Jesus, was muss ich eigentlich alles machen, dass ich zu dir ins Himmelreich komme? Na, sagt Jesus, du sollst nicht töten, du sollst nicht fremdgehen, du sollst deinen Vater und deine Mutter lieb haben, klauen sollst du auch nicht und ja, der Jüngling ist glücklich. All das habe ich erfüllt. Toll. Und dann sagt Jesus etwas Wichtiges. Aber du musst auch all das, was du hast, verkaufen und den Armen geben. Du musst dein Leben komplett in meine Hand geben. Du musst komplett dich von mir abhängig machen. Das will der Jüngling nicht. Das macht er nicht. Nein, er möchte Jesus schon im Leben haben, aber nur in den Bereichen, wo es nicht so drauf ankommt, ja. Da gibt er dann gerne mal die Kontrolle von ab. Bei anderen Sachen, da ist er da schon so ein bisschen vorsichtiger. Also ich sag mal, Vereinsleben, die Hobbys, ja, vielleicht auch das Singen in der Gemeinde, das gibt er wohl gerne ab. Das ist auch nett, ja, denn fühlt man sich gut. Aber die Dinge, wo es drauf ankommt, wie ich mit meinen Menschen umgehe, wie ich lebe, was ich mit meinem Geld mache, wie ich denke, wie ich fühle, da will er Jesus nicht reinlassen. Aber das ist der Fehler. Denn dieser Weg ist der direkte Weg am Paradies vorbei. Jesus möchte mich ganz haben. Jeden Bereich meines Lebens möchte er ausfüllen. Ist ja logisch. Er rettet mich ja auch nicht nur teilweise. Und den anderen Teil lässt er ungerettet. Er rettet mich komplett. Und darum soll ich auch mein Leben komplett in seine Hand legen. In unserem Text werden hier die fetten Schafe und nur die besten Rinder geopfert. Ich lese das so, dass ich mir für den Dienst in keiner Weise zu schade sein sollte. Ja, das ist manchmal überhaupt nicht leicht. Wir alle haben ja unsere Vorstellungen, was wir so machen. Ja, Mensch, ich kann das gut und das und da bringe ich mich in der Gemeinde mit ein. Der eine kann doll singen, der andere kann super gut mit Menschen reden, der andere ist handwerklich begabt und genau in diesem Bereich, wo ich begabt bin, da möchte ich den Menschen helfen, da möchte ich Gott dienen, das macht ja auch Sinn. Dass Gott da manchmal ganz andere Wege geht, ist schwierig einzusehen. Also ich zum Beispiel. Ja, es gibt nicht viele Menschen, die eine so schöne, klare Stimme haben. Ja. Und früher in der Grundschule in Sillingsen hatte ich auch einen netten Spitznamen, Krächzapparat. Ja, lacht ruhig. Dass jemand mit einer Stimme, wie ich sie habe, die heute wegen gestern Abend noch ein bisschen angeschlagener ist, dass jemand mit einer solchen Stimme irgendwann von seinem Pastor angesprochen wird, sag mal, Nikolas, möchtest du nicht an dem Predikantenlehrgang teilnehmen? Da musste ich erstmal schlucken. Aber scheinbar wollte das Gott so, dass ich mich heute hier zum Beispiel auch vor euch stellen soll und erzählen darf, was ich so aus der Bibel sehe. Ich bin mal gespannt, vielleicht sagt er ja auch irgendwann, dass ich singen soll. Ja. Gott möchte mich da haben, wo er mich braucht, nicht da, wo ich es gerne haben möchte. Das habe ich in meinem Leben schon mehrfach erfahren und ich musste auch schon öfters mal Sachen machen, von denen ich erst gar nicht so überzeugt war, ob ich das überhaupt kann. Aber es klappt. Gott ist da. Da können wir uns drauf verlassen. Nicht nur im Dienst bei der Gemeinde, sondern auch bei allen anderen Dingen, auf die er uns, bei den all den anderen Aufgaben, die er uns so gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, den Text wird ja auch erzählt derjenige dann ja auch von seinem Leben mit Gott, da finde ich, sind zwei Dinge ganz besonders wichtig. Einmal, soll ich auch tatsächlich erzählen, wie es ist. Ja, ich soll mich hier nicht hinstellen und sagen, seitdem ich mit Jesus lebe, ist mein Leben so super. Es geht nichts mehr schief. Alle meine Gebete werden erhört. Ich verdiene gut Geld, meine Familie ist gesund. Nichts Schlimmes gibt es mehr. Das soll ich auf keinen Fall tun, sondern ich soll erzählen, wie es ist. Wir haben da vorhin drüber gesprochen. Was ich finde, was ich aber auch nicht tun soll, das hat man manchmal in einigen Predigen, neige ich auch dazu, dass man so erzählt, früher, wie ich noch nicht im Glauben war, da war alles ganz schlecht. Ja, manche waren kriminell, manche sind ständig fremdgegangen, der andere war pornosüchtig oder der hat gesoffen und dann haben sie Jesus kennengelernt und all das war vorbei. Und das ist richtig. Aber wer so redet, übertüncht manchmal, dass die ganzen kleinen Sünden, die der normale Mensch begeht, uns genauso in die Hölle bringen wie diese ganzen großen. Also finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Fallstricke manchmal sehr niedrig hängen. Gott erhört nicht alle Gebete. Oder nein, das ist falsch, Gott erhört wohl alle Gebete, aber er handelt nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ganz wichtig. Er schlägt manche Sachen tatsächlich aus, aber nicht so, dass es so heißt, nein, gibt's nicht fertig. Nein, Gott zeigt immer einen anderen Weg. Ganz wichtig, finde ich, wenn ich bete, dass ich offen bin. Dass ich mich nicht nur darauf konzentriere, dann dies. Nein, offen sein. Gott zeigt mir dann manchmal einen Weg. Der ist ein bisschen anders, aber er führt dann zu dem, was Gott will. Und das letztendlich ist gut für mich. Und ganz wichtig ist, Gott erhört jedes Gebet. Keines meiner Worte geht verloren. Ich rede hier mit einer realen Existenz. Der reale Gott kommuniziert mit mir. Darum ist es so wichtig, dass ich ganz offen bin, wenn ich bete. Nicht nur fokussiert auf das, was ich will. Das ist sowas von unwichtig. Gott redet mit mir, wenn ich still bin. Darum ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich bete und mir fehlen die Worte. Wie oft fehlen mir die Worte, weil ich einfach nicht mehr kann, weil ich traurig bin, weil ich Schmerzen habe, weil ich die ganze Welt einfach nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Aber für Gott ist das nicht schlimm, dann setze ich mich hin und bin still und konzentriere mich ganz auf ihn, denn er kommt. Er ist da. Dass Gott jedes meiner Worte hört und ernst nimmt, ist zweierlei. Zum einen ist es natürlich Hoffnung. Mein Gebet bewirkt etwas. Zum anderen finde ich es ganz besonders wichtig, das ist aber auch für uns eine, ich sag jetzt mal Warnung, nennt es wie ihr wollt, eine Warnung, ernsthaft zu beten. Nicht Larifari. Ja? Gott nimmt mein Gebet ernst. Und er nimmt es auch ernst, wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt Quatsch. Beten wir ernsthaft. Freunde, Gott hält alles in seiner Hand. Gott ist in schweren Zeiten bei mir, bei euch, bei uns. Gott stärkt durch dieses Leid, was wir erfahren in unserem Leben, stärkt er auch unseren Glauben, wenn wir an ihm festhalten. Der wirkt an uns. Das ist dieses Läutern. Das Silber wird durch das Läutern immer reiner. Unser Glaube wächst durch das Vertrauen, was wir in Gott haben, in unserem Leid. Ich darf Gott dienen. Ich darf zu ihm kommen. Er redet mit mir. Und darum will ich Gott danken. Leute, danken ist das Wichtigste, was ein Christ so machen kann, finde ich. Im Danken sehe ich, wie groß Gott ist. Ist ja logisch. Wenn es mir mal dreckig geht, dann habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, bewusst zu danken. Für all das, was gut in meinem Leben ist, wo ich merke, hier hat Gott gewirkt, hier schenkt Gott mir was. Ich danke Gott, wie groß er ist. Ich danke Gott, weil er mich so liebt. Ganz schlicht. Die mächtigste Instanz, die es überhaupt gibt, liebt mich. Das ist ein Grund zu danken. Das ist etwas, was mir Kraft gibt, was mich stärkt, was mich zuversichtlich macht. Ich danke, wenn ich sehe, wie reich ich beschenkt bin. Wir hatten Erntedank. Wir haben so viel zu essen. Auch jetzt noch, wo wir alle sagen, oh, der schlimme Krieg. Und sicher ist der schlimm. Aber sag das mal einem, der in Afrika lebt. Wir haben so viel zu essen, keiner von uns schafft es aufzuessen. Wir sind so reich beschenkt. So reich beschenkt. Nehmen wir das mal ernst, dieses Geschenk. Vielleicht schmeißen wir dann auch nicht die Hälfte weg. Ich bin begleitet. Hier ist Gott. Hier ist Gott. Überall. Er geht nicht von meiner Seite. Er ist da. Geht es mir dreckig? Habe ich Angst? Ist die Arbeit schwer? Nerven die Leute? Gott ist da. Danken, Freunde, macht den Tag hell. Nimmt meinen grauen Schleier weg. Und auch euch stärkt danken. Ich werde durch Danken positiv ausgerichtet. Wie wichtig ist es, dass ich eine positive Ausrichtung von Gott bekomme? Wenn ich ständig denke, ach, das wird eh nichts, dann wird es auch nichts. Aber Gott hat diese unwahrscheinliche Kraft zu sagen, nein, ich helfe dir, du schaffst das mit meiner Hilfe. Wir schaffen das, ich schaffe das durch dich. Gott ist positiv. Und das meine ich im positiven Sinne. Ich möchte den Menschen erzählen, wie groß Gott ist. Denn er lässt seine Gnade und Güte nicht von mir. In Jesus hat er diese Tür aufgestoßen. Wir dürfen da alle durchgehen. Immer wieder neu. Und wenn es euch mal schlecht geht, dann ermutige ich euch, lest einfach mal den Psalm 66. Da steht beschrieben, dass da jemand ist, der diese Welt, der mich geschaffen hat und der nie, nie, nie von unserer Seite geht, der immer da ist. Was soll geschehen? Was soll denn bitte geschehen, wenn Gott an unserer Seite ist? Dafür wollen wir ihm danken. Dafür wollen wir ihn loben. Deswegen wollen wir zu ihm gehen. Er wartet. Ich möchte jetzt zum Schluss noch den Psalm 67 lesen. Ich finde, die gehören so ein bisschen zusammen. Wir können den auch gerne zusammen beten. Gott sei uns gnädig und segne uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten, dass man auf der Erde deinen Weg erkennt, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, der unser Herr ist. Amen.